Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de, heute mit der Länderspielausgabe und einem etwas anderen Format, als ihr das vielleicht sonst von uns gewohnt seid. Wir stellen heute nämlich keine 5 Fragen an den Wochenendspieltag, sondern checken den DFB-Kader auf Herz und Nieren. Herzlich willkommen dazu, sagt Malte Asmus, und ich begrüße die 90 plus Experten Chris McCarthy, Manuel Behlert und Steffen Grunwald. Hallo.
Hallo. Moin.
Das WM-Jahr 2018 beginnt nun also in dieser Woche für die deutsche Nationalmannschaft. Sie trifft am Freitag in Düsseldorf auf Spanien und am Dienstag dann in Berlin auf Brasilien. Das sind zwei absolut hochkarätige Länderspielgegner und gegen die soll die Mannschaft jetzt zeigen, was in ihr steckt. Spanien und Brasilien, die wurden von Jogi Löw mit Bedacht gewählt. Schließlich gilt es, den Ernstfall WM zu simulieren, so der Bundestrainer.
In der Qualifikation spielt man ja gelegentlich gegen Mannschaften wie San Marino, Aserbaidschan, Kasachstan, ohne denen jetzt nahe zu treten, aber das sind natürlich nicht die Gegner, die uns dann nachher bei dem WM-Turnier begegnen. Von daher müssen wir immer gegen die Besten antreten, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, und daher denke ich, Spanien, Brasilien, genau das Richtige für uns in der Vorbereitung.
Diese Duelle sind für Löw auch die letzten beiden Länderspiele, bevor er dann seinen endgültigen Kader für die WM nominieren muss. Es geht für ihn also auch darum, nochmal letzte Erkenntnisse zu gewinnen. Deshalb hat er auch einen 26-Mann-Kader für diese beiden Duelle nominiert. Und welche Kriterien er dabei auch für die endgültige WM-Nominierung zugrunde gelegt hat, das erklärt er jetzt.
Wie waren denn die Leistungen bei der Nationalmannschaft, im Verein, in der ganzen Saison? Welchen Rhythmus hat er? In welcher Form ist er aktuell? Ist er gesund oder ist er nicht gesund? Leistung steht über allem, Teamfähigkeit. Und manchmal, ganz ehrlich, ist auch so, dass halt einfach auch mein Bauchgefühl, die Intuition beim Spieler entscheidet, wo ich das Gefühl habe, dass der vielleicht bei einer WM, bei so einem Turnier, in wichtigen Spielen explodieren kann, dass der was Besonderes leisten kann. Also da spielt dann auch manchmal in der Entscheidungsfindung Bauchgefühl auch eine wichtige Rolle.
Und wie viel Bauchgefühl bei unseren Experten von 90 plus dabei ist, das klären wir gleich. Wir blicken auf den aktuell von Löw nominierten Kader, gehen den mal Position für Position durch und fragen unsere Experten, wen sie denn vielleicht nominiert hätten und wo sie leichte Probleme vielleicht noch im Kader sehen. Gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
90 plus on air Matchday hier auf meinsportradio.de. Wir checken heute den DFB-Kader für die Länderspiele gegen Spanien und gegen Brasilien am Freitag beziehungsweise am nächsten Dienstag in Düsseldorf beziehungsweise Berlin. Und das machen wir mit den Kollegen von 90 plus, mit Chris McCarthy, Manuel Behlert und Steffen Grunwald. Hallo ihr drei.
Hallo. Moin.
Der Bundestrainer hat uns eben schon mitgeteilt, er entscheidet bei seiner Nominierung auch nach Bauchgefühl. Wir checken ja jetzt den Kader. Ihr nennt auch eure Kandidaten, die als mögliche Alternativen zu den von Löw gewählten dann gelten würden. Chris, wie viel Bauchgefühl ist denn bei dir dabei?
Ja, ich denke, Bauchgefühl ist bei den meisten dabei. Jeder hat so irgendwie seine Präferenzen. Und es gibt gerade beim deutschen Kader eine riesige Konkurrenz und im Endeffekt ist es dann auch gar nicht mehr anders zu entscheiden bei der ganzen Qualität.
Und Riesenkonkurrenz vor allen Dingen auch auf der Torhüterposition. Jürgen Löw hat sich dort jetzt für Marc-André Ter Stegen, für Bernd Leno und Kevin Trapp entschieden. Das ist eine, ja, letztlich die sichere Variante, die er ja schon in den letzten Länderspielen immer wieder gewählt hat. Aber das ist natürlich nicht die einzige, Steffen. Erstmal, was sagst du zu dieser Nominierung auf der Torhüterposition?
Also die drei Spieler, die du genannt hast, das sind klassische Joachim Löw-Nominierungen. Gerade auf der Töterposition überrascht er ja selten. Und ja, gerade was Marc-André ter Stegen angeht, hat man, glaube ich, die aktuell beste Nummer 1 in Deutschland nominiert. Und der wird auch das erste Spiel von Anfang an machen, hat Löw auf der Pressekonferenz so bestätigt. Und ter Stegen selbst spielt in Barcelona eine wirklich außerordentlich starke Saison, hat seit dem Wechsel aus Gladbach und auch seit er als Nummer 1 in Barcelona spielt, eine tierische Weiterentwicklung gehabt, sowohl mit dem Ball am Fuß als auch das Aufbauspiel und die Ruhe, die er ausstrahlt und die Relevanz, die er mittlerweile auch in der Startelf von Barcelona hat, stärkt ihn ungemein. Und ich finde, oder ist meine Meinung nach, ist er mit Manuel Neuer aktuell sogar gleichgezogen. Man hat keinen Vergleich dazu, wie Neuer nach seiner Verletzung zurückkommt. Und deswegen hat ter Stegen aktuell klar die Chance, einen Status als deutsche Nummer 1 zu untermauern. Und meiner Meinung nach wäre dieser auch mehr als verdient.
Manu, aus deiner Sicht Neuer auch, wenn er zurückkommt, nicht sofort wieder die klare Nummer 1? Wie siehst du die Positionsverteilung in der Torhüterfrage?
Ja, das hängt ganz vom Fitnesszustand von Neuer ab. Da wird ja so viel geschrieben und jede Woche gibt es ein anderes Update und keiner weiß im Moment so richtig, wahrscheinlich außer die behandelnden Ärzte und Neuer selbst, wie es tatsächlich aussieht. Also im Moment, die neuesten Meldungen sind jetzt wiederum, dass er noch Spiele für die Bayern machen wird in dieser Saison und dann wird es halt von den Spielen abhängen. Dann ist ja dann nach dem letzten Pflichtspiel ist ja noch ein bisschen Zeit, die ganze Vorbereitung wird gemacht, da werden auch intensive Leistungstests gemacht. Es gibt ja nochmal Testspiele vor der WM. Ich denke, bis zum ersten Gruppenspieltag ist noch viel, viel Zeit. Auch wenn es nicht mehr viele Wochen sind, aber es ist tatsächlich dann noch viel Zeit, das alles ja, zu erörtern und dann zu schauen, wie fit ist Neuer, wie stabil ist Neuer, wie belastbar ist Neuer. Sollten da tatsächlich Zweifel bestehen, brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken machen über die Torhüterposition. Da sind wir überragend besetzt. Ich denke, dass ter Stegen auf jeden Fall bereit wäre, die Nummer 1 zu übernehmen, falls es bei Neuer Probleme gibt. Wenn es keine Probleme gibt und er bei Bayern sogar noch ein bisschen Matchpraxis sammeln kann, dann sehe ich ihn vorne, weil er einfach den Status hat als Nummer 1. Aber wie gesagt, sollte es irgendwie nicht funktionieren und er vielleicht nochmal einen kleinen Rückfall erleiden, brauchen wir uns da auf jeden Fall keine Gedanken machen, weil ter Stegen jetzt auch in internationalen Wettbewerben der Champions League abgeliefert hat ohne Ende. Also dementsprechend gar keine Sorgen.
Was man ja von Bernd Leno nicht sagen kann, gut, der hat jetzt nicht so viel Champions League gespielt, aber der hat vor allen Dingen auch in der Bundesliga immer wieder gepatzt.
Genau, ich denke, dass Leno, ja, es ist ein guter Torwart, der auch häufig Top-Leistungen zeigt, aber jetzt gegen Köln hat er auch wieder den Treffer zum 1-0 verschuldet und sah beim zweiten Gegentor jetzt auch nicht so gut aus, als er ein bisschen uninspiriert rauskam nach dem krassen Fehler von Arangis. Also ja, es wird, die Nummer 3 ist ohnehin schwierig. Nummer 3 Torhüter ist immer so eine Sache. Wenn man nach den Leistungen dieser Saison geht, müsste man wahrscheinlich eher an Ralf Fährmann denken. Kevin Trapp hat ja überhaupt gar keine Spielpraxis, aber das ist auch nochmal ein Punkt. Mhm. Ich denke, dass die Nummer 3 so eine Sache ist, die muss einfach menschlich passen. Wirkliche Einsatzchancen im Turnier hat er ja ohnehin nicht.
Chris, du hast da auch noch Ideen für die Nummer 3. Fährmann, das hat Jogi Löw ja zwar immer nie kategorisch ausgeschlossen, aber der scheint ja bei ihm einfach keine Rolle zu spielen. Kevin Trapp, der hat in Paris zuletzt auch nur auf der Bank gesessen. Du hast da noch jemand anderen, an den du denken würdest.
Ja, mich hat es etwas gewundert, dass der Name Sven Ulreich hier nicht wirklich fällt. Spielt bei den Bayern auch eine sehr starke Saison nach der Verletzung von Manuel Neuer, ist sehr ruhig, stabil. Natürlich nichts Spektakuläres, aber gerade ein Ersatztorwart muss da sein, wenn es brennt. Und das hat Ulreich für mich jetzt auch bei den Bayern bewiesen. Klar, Fährmann hätte es ebenso verdient, da bin ich ganz, ganz bei meinen Vorrednern. Allerdings, wie du sagst, scheint er bei Löw kein sonderlich tolles Standing zu haben. Und wie gesagt, Leno und Trapp haben es meines Erachtens, gerade wenn man jetzt Fährmann oder Ulreich in Betracht zieht, nicht verdient mitzufahren. Und ja, daher denke ich, dass Ulreich eigentlich auch ganz gute Argumente gehabt hätte, aber ich denke mal, der Zug ist jetzt auf jeden Fall abgefahren.
Glaubt einer von den anderen, dass vielleicht Ulreich doch noch aufspringen kann, weil wenn Neuer mitkommt, dass Löw sich dann vielleicht entscheidet, nehme ich einen mit, der auf jeden Fall nicht aufbegehren wird? So ähnlich wie die Hans-Jörg Butt-Nummer von vor 8 Jahren.
Ja, natürlich. Natürlich ist die Möglichkeit da, ein Roman Weidenfeller hat es ja auch geschafft, nominiert zu werden, aber ich denke dann doch, dass es eher unwahrscheinlich ist und so wie Chris gesagt hat, der Zug ist abgefahren für Ulreich und gerade wenn Neuer zurückkommen sollte, sehe ich da eigentlich überhaupt keine Chance für eine Nominierung.
Manu, du als Bayern-Fan, Bayern-Experte, zwei Bayern mit zur WM?
Nee, das wird nicht passieren. Also wenn Neuer dabei ist, dann wird es Neuer, Ter Stegen und Leno oder Trapp.
Also auf der Torhüterposition auf jeden Fall, ganz egal, wer letztlich besetzt wird, ist das eine wirklich sichere Bank. Da muss der deutschen Nationalmannschaft nicht Angst und Bange werden. Wir gucken gleich hier bei 90 Plus und Air Matchday eine Position weiter, dann nämlich auf den Abwehrblock und der konstituiert sich ja auch zum großen Teil aus Spielern des FC Bayern. Dazu gleich mehr hier bei uns in der Sendung.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de, gesucht unsere WM-Fahrer, also die WM-Fahrer, die die Kollegen von 90 Plus und meinsportradio.de nominieren würden. Und wir gucken jetzt mal auf die Abwehr. Jogi Löw hat sich entschieden für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien in dieser bzw. Anfang nächster Woche. Hat sich für Boateng, Hummels, Süle, Kimmich, Rüdiger, Ginter und Hector entschieden für die Abwehrposition. Manu, an Jerome Boateng kommt man einfach auch nicht vorbei.
Nee, Boateng ist nach seinen immer wiederkehrenden Verletzungsproblemen diese Saison wieder auf dem Weg zu absoluter Topform. Ist noch nicht bei 100%, aber ist ganz, ganz dicht davor. Wenn ich mir ihn so in den letzten Wochen und Monaten angesehen habe, ist da wirklich eine Tendenz zu erkennen, die sehr positiv ist. Das wird sich jetzt auch in den Länderspielen wieder zeigen. Da brauchen wir eigentlich auch gar keine große Analyse machen. Er und Hummels, das ist die Innenverteidigung Nummer 1. Das haben wir schon WM 2014 gesehen, das war überragend, gerade in den Spielen gegen Frankreich und gegen Argentinien. Gerade im WM-Finale hat Boateng in der Verlängerung nur die ein oder andere Sache noch geklärt, als Hummel total platt war und auf dem Zahnfleisch ging, Boateng noch ein paar wirklich überragende Abwehraktionen gebracht. Und ich denke, die Sache ist durch. Boateng und Hummels sind, wenn keiner sich von beiden verletzt, das Innenverteidiger-Duo Nummer 1. Und daran wird es auch nichts zu rütteln geben.
Da schließen sich Steffen und Chris sicherlich an. Chris, aber für die Nummer 3 in der Innenverteidiger-Frage, die Frage, Süle oder Rüdiger?
Ja, für mich ganz klar Süle. Also hat sich bei den Bayern extrem gut entwickelt. Für einen rustikalen Spielertyp wie ihn, der sehr zweikampfstark ist, kopfballstark ist, ist er auch einfach extrem gut am Ball. Das hat er natürlich aus seiner Zeit bei Hoffenheim mitgenommen durch die Nagelsmann-Spielphilosophie. Und gerade deshalb sehe ich ihn auch Stand jetzt als den drittbesten Verteidiger für die deutsche Nationalmannschaft, denn auch unter Löw soll natürlich der Ball hinten sauber rausgespielt werden. Und da hat für mich ein Antonio Rüdiger, der natürlich bei Löw ein gewisses Standing hat, erhebliche Nachteile. Also Rüdiger hat jetzt auch bei Chelsea keine Bäume rausgerissen, fällt immer wieder durch technische Unsicherheiten auf. Und da fehlt mir einfach diese klare Konstanz, diese Abgeklärtheit, die ja Niklas Süle im Gegensatz zu ihm mitbringt. Und deswegen hat für mich Süle hier ganz klar die besseren Karten, um der dritte Innenverteidiger zu sein.
Matthias Ginter ja auch noch mit in der Verlosung. Steffen, wie ist deine Meinung zu ihm? Der ist ja immerhin Weltmeister von 2014.
Ganz genau. Also Matthias Ginter spielt in einer turbulenten Gladbacher Saison, einen wirklich soliden, guten Part, hat 27 Spiele absolviert, dabei als Innenverteidiger 7 Scorerpunkte erzielt, 5 Tore, 2 Vorlagen, und das ist so auf dem Blatt natürlich ein Wert, bei dem man auf jeden Fall ins Grübeln kommen sollte, ob er zur WM mitkommen sollte. Seit dem Wechsel zu Gladbach ist er auch noch positiver aufgefallen, übernimmt nach und nach mehr Verantwortung in der Gladbacher Mannschaft, selbst in kriselnden Zeiten. Zuletzt hat er auch dieses verletzten Interview, sag ich mal, gemacht und da den Gladbacher Kader oder die Verletzungshistorie der Gladbacher mal etwas versucht zu analysieren. Und deswegen finde ich, wäre es auf jeden Fall nicht allzu unverdient, sollte er dann einer der Auserwählten sein, die mitkommen. Ein Konkurrent dazu wäre natürlich Jonathan Tah, der jetzt aktuell in der U21 nominiert worden ist. Tah agierte in der bisherigen Saison meist souverän, war aber dennoch immer für einen groben Schnitzer gut, der dann auch zu Gegentoren führte. Beispielsweise beim Spiel gegen Berlin unterschätzte er einen langen Ball komplett, wo die Berliner dann das zwischenzeitliche 2:0 meines Wissens gemacht haben. Und solche Fehler dürfen natürlich auf internationaler Bühne keineswegs passieren. In Leverkusen ist Tah Stammspieler sehr geschätzt, aber dennoch bleibt natürlich die Frage, ob er in der U21 vorerst nicht besser aufgehoben ist, gerade hinsichtlich der Konkurrenz in der A-Nationalmannschaft.
2016 zur EM hatte Löw ihn ja noch nachnominiert, nachdem sich damals Antonio Rüdiger im Trainingslager dann noch den Kreuzbandriss zugezogen hat. Also er hätte Erfahrung auf höherem Level, war bei einem Turnier schon mal mit dabei. Wer das auch hat, ist Gotthard Mustafi, Chris, aber der scheint keine Rolle mehr zu spielen nach der Saison bei Arsenal.
Ja, und das völlig zu Recht. Ich muss trotzdem sagen, ich habe ihn irgendwo erwartet, gerade weil Löw natürlich so seine Lieblinge hat, will ich mal sagen, weil er auch auf Kaderhomogenität setzt und Mustafi natürlich auch eine tragende Rolle bei der WM 2014 spielte. Allerdings, wie gesagt, spielt eine desolate Saison bei Arsenal, extrem unsicher, auch schwach im Spielaufbau. Da kommt die Nicht-Nominierung völlig zurecht und ist vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Zeichen von Löw, um zu demonstrieren, dass einfach auch die Leistung zählt. Wenngleich dann beispielsweise so eine Sache mit Kevin Trapp natürlich da wieder etwas, ja, das Gegenteil darstellt, leider.
Und da müssen wir natürlich auch noch auf die Position auf dem rechten Verteidigerposten natürlich gucken. Joshua Kimmich, da scheint er eigentlich gesetzt zu sein, Steffen. An dem führt kein Weg dran vorbei. In München spielt er das. Er spielt es in der Nationalmannschaft regelmäßig. Der kann diese Position und er füllt sie ja immer besser aus.
Ja, das stimmt. Also eigentlich sollte es da nichts dran zu rütteln geben. Er kennt die Position, wie du gesagt hast, aus dem FF. Und ist da nahezu konkurrenzlos, sag ich mal, so souverän und stark er das spielt. Sebastian Rudi wäre natürlich ein Kandidat, zu dem werden wir in den Mittelfeldpositionen auch noch weiterkommen, aber gerade er ist natürlich in München mehr auf der Sechserposition zu Hause und nicht auf der Rechtsverteidigerposition. Dass er sie dennoch ausfüllen kann, hat er auch gerade in den Länderspielen immer wieder bewiesen, aber ob es dann auf der ganz großen Bühne reicht, wage ich zu bezweifeln. Und auch Emre Can, zu dem wir noch im Mittelfeld kommen werden, ist als Rechtsverteidiger dann doch eher ungewohnt. Auch er hat die Position in der Nationalelf schon bekleidet, aber auch das war dann nicht die Lösung, die einem Joshua Kimmich gleichkommen würde. Und dementsprechend bleibt dann eigentlich nur die Frage, geht Löw ein Risiko oder belässt er es bei der konstantesten Personalie? Und das würde meiner Meinung nach nur Kimmich in Frage kommen.
Ihr anderen noch die Frage, ist das vielleicht dann auch ein bisschen schwierig und kann es problematisch werden, wenn Kimmich so als einziger da wirklich gesetzt ist und die Backups eher aus dem Mittelfeld kommen, aber es zeigt nochmal, auf der Rechtsverteidigerposition, werden wir auch gleich auf links sehen, da ist die Konkurrenz auch einfach rar gesät, oder?
Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist nämlich einfach niemand da. Ich sehe keinen adäquaten Rechtsverteidiger, der ein ähnliches Skillset mitbringt wie Kimmich und der irgendwie konstant gute Leistungen bringt. Das hat kein Toljan geschafft, das hat kein Weiser geschafft. Ich denke gerade die Flexibilität von Emre Can spricht ja dafür, dass er dann immer wieder nominiert wird. Er kann 4-5 verschiedene Rollen ausüben und im Normalfall ist Joshua Kimmich auch ein Spieler, der unglaublich stabil ist, der keine Erholungspausen braucht und der auch nicht gerade von Verletzungen geplagt ist.
Also sind wir gespannt, wie es auf dem Rechtsverteidigerposten dann von Löw am Ende entschieden wird. Gucken wir rüber auf links Jonas Hector. Den hat er auf jeden Fall schon mal mitgenommen nach einer Saison mit dem ersten FC Köln, der ja eigentlich zum Vergessen ist, Hector. Aber so scheint es gesetzt. Wie sieht's da aus, Manu? Wen würdest du da noch in der Hinterhand sehen oder siehst du Hector überhaupt als gesetzt?
Er hat jetzt Hector und Plattenhardt nominiert und ich denke, dass das dafür spricht, dass Philipp Max keine Rolle spielt. Das hat er heute auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass Philipp Max in den Überlegungen im Moment keine Rolle spielt. Für mich wäre diese Länderspielpause jetzt eigentlich die ideale Möglichkeit gewesen, um Philipp Max zu nominieren. Der hat unfassbar viele Scorerpunkte als Linksverteidiger für den FC Augsburg, spielt dort eine unglaublich stabile Saison, ist auch defensiv auf einem guten Level. Und ich finde gerade Plattenhardt, der ein bisschen stagniert in dieser Saison, sicherlich ein solider Linksverteidiger ist, Und er hat aber auch nicht so viel DFB-Erfahrung. Ich denke, da hätte man jetzt gerade noch mal ein Zeichen setzen können mit der Max-Nominierung und um zu signalisieren, dass das alles komplett offen ist, weil Hector hatte auch große Probleme in der Saison. Das lag vor allem daran, dass er verletzt war in der Hinrunde und dann in eine instabile Kölner Mannschaft zurückkehrt. Spielt jetzt eigentlich ganz gut und ist auch ein zuverlässiger Linksverteidiger. Aber ich finde, ein bisschen Schwung mit Philipp Max, für mich für Plattenhardt, hätte der ganzen Sache nicht geschadet. Man hätte ihn auch ein, zwei Mal auf links testen können und ihm zumindest die Möglichkeit offerieren können, je nachdem, wie der Saisonendspurt verläuft, dass er dann doch noch zumindest mit in den vorläufigen Kader kommt und dann halt einfach ein Konkurrenzkampf entsteht. Aber jetzt sieht es so aus, als würden Hector und Plattenhardt zur WM fahren und Max komplett außen vor sein. Der muss jetzt dann wohl eher darauf hoffen, dass sich da jemand noch verletzt, aber das hofft ja niemand. Dementsprechend denke ich, dass das Kapitel erst nach der WM interessant wird.
13 Assists immerhin in dieser Saison. Bester Torvorbereiter als Linksverteidiger in der Liga. Chris, was spricht gegen ihn? Seine fehlende internationale Erfahrung?
Ich denke, das wird es letztendlich sein. Natürlich hat auch ein Plattenhardt nicht viel Erfahrung auf dem internationalen Level. Allerdings, ja, das ist wieder diese Sache mit dem Bauchgefühl, das ist wieder diese Sache mit diesen persönlichen Favoriten. Jogi Löw wird seine Gründe haben, warum er den Spieler vor dem vorzieht. Aber insgesamt wird es natürlich die Erfahrung sein, die Max fehlt. Und er hat, wie du angesprochen hast, natürlich vor allem im Zug nach vorne seine Stärken. Und vielleicht möchte Löw da lieber die sichere Variante fahren und etwas mehr auf die Defensive achten und auf die Stabilität achten.
Und dann gucken wir doch gleich mal ins Mittelfeld. Da haben wir eben schon gesagt, gibt es ein paar Überschneidungen mit der Abwehr. Da gibt es einige Kandidaten, die vielleicht auch auf den Außenbahnen noch eingesetzt werden können. Die sind gleich Gegenstand der Diskussion hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de, wenn es wieder um den WM-Kader geht.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Mittelfeld und Angriff, jetzt unser Thema hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Zusammen mit den Kollegen von 90 Plus nehmen wir den aktuellen Kader für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien von Jogi Löw auseinander. Gucken erstmal, wen er nominiert hat im Mittelfeld und Sturm. Das wird beim DFB hier immer zusammen verhandelt bzw. zusammen abgebildet. Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Mario Gomez, Leon Goretzka, Ilkay Gündoğan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Sebastian Rudi, Leroy Sané, Lars Stindl, Sandro Wagner und Timo Werner, die sind nominiert worden von Jogi Löw, also für die beiden Länderspiele in dieser Woche. Kommen wir mal auf die, die wir eben schon angesprochen haben, weil sie eben vielseitig verwendbar sind. Manu, der gute Rudi von Bayern, ist er überhaupt deshalb dabei, weil er eben so vielseitig ist, denn auf der 6 hat er sich bei Bayern jetzt nicht unbedingt für einen Stammplatz in der Nationalmannschaft oder auch für einen WM-Platz qualifizieren können, finde ich.
Ja, das ist für mich der Punkt. Rudi ist für mich ein ganz klarer Wackelkandidat. Der Saisonbeginn bei Bayern war in Ordnung. Da hat er wirklich teilweise sehr, sehr gut gespielt, war ballsicher, pressingresistent, hat eigentlich genau das gemacht, was er in Hoffenheim gemacht hat, nur auf einem höheren Niveau. Dann so ab November, Dezember war die Form absteigen, der kam auch dann aus der Formkrise nicht mehr raus, wurde zuletzt auch zu Recht weniger berücksichtigt im Verein. Ich denke, dass Rudi vielleicht im vorläufigen Kader ist, aber im endgültigen könnte er fehlen. Emre Can ist auch ein Spieler, der die Positionen, die Rudi flexibel ausfüllen kann, ebenfalls ausfüllen kann. Can hat den Rhythmus, Can spielt eine weitgehend gute Saison mit kleineren Ausrutscher nach unten, aber das ist kein Problem. Das ist auf jeden Fall besser als das, was Sebastian Rudi spielt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Rudi jetzt im Saisonendspurt da noch aus dieser Formkrise rauskommt. Er hat jetzt so lange etwas schwächer gespielt, dass er bei Bayern wahrscheinlich auch keine große Rolle spielen wird in den wichtigen Partien. Für ihn geht es jetzt darum, wahrscheinlich, dass er jetzt in diesen zwei Wochen Löw unfassbar von sich überzeugen muss. Ansonsten, wie gesagt, sehe ich aufgrund der Zusammensetzung des Kaders und der vielen Optionen im zentralen Mittelfeld mit eben Can, mit Gündoğan, mit Khedira, mit Kroos, mit Goretzka, sehe ich da große Probleme für Rudi.
Chris, du beobachtest ja die Premier League sehr ausgiebig. Wir besprechen sie ja auch montags immer hier bei uns auf meinsportradio.de, blicken da zurück auf den zurückliegenden Spieltag. Wenn du Emre Can in diese Mannschaft integrierst, würdest du ihn als ernstzunehmende Konkurrenz auf der 6, auf der 8 für Gündogan und Kroos sehen?
Stand jetzt nicht. Can spielt natürlich eine sehr gute Saison, wohl seine beste in England bisher. Und überragt natürlich gerade wegen seiner Physis, seiner Dynamik und kann auch diese Drecksarbeit verrichten im Mittelfeld, ist ja zweikampfstark. Allerdings scheint es für mich im deutschen Mittelfeld viel mehr um Technik zu gehen und ein sehr gutes Spielverständnis und ein sehr sauberes Passspiel. Und da haben für mich einfach die anderen Kandidaten, sei es Gündogan, Goretzka, Khedira, Groß, alle um ein ordentliches Stück die Nase vorne. Und außerdem fehlt mir bei Can noch so ein bisschen dieses taktische Verständnis manchmal. Er wirkt manchmal ein bisschen vogelwild, vernachlässigt oftmals seine Position etwas. Und gerade deswegen hat er für mich da das Nachsehen. Allerdings in Spielen, wo es etwas physischer zur Sache geht, könnte er eine sehr, sehr willkommene Alternative für Löw darstellen, denke ich.
Gündogan nach seiner nicht komplett absolvierten Saison bei City war ja lange verletzt. Mittlerweile wieder so auf dem Level, wo du sagst, auf den muss Löw bauen?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir wissen alle, was Gündogan kann, wenn er fit ist. Die Frage ist einfach immer nur das Wenn. Und gerade zusammen mit Groß könnte das schon ein sehr, sehr spielstarkes, eines der spielstärksten zentralen Mittelfeldpositionen des gesamten Turniers geben, wenn die zwei zusammenspielen. Allerdings könnte da auch einfach diese Physis ein Tick fehlen, weshalb vielleicht Khedira noch den Vorzug bekommen sollte. Aber ein Gündogan in Normalform schon ist natürlich auf jeden Fall eine Riesenbereicherung für Deutschland.
Dann gucken wir mal etwas weiter vorne in der Aufstellung auf die Position, die normalerweise oder momentan zumindest auch beim Confed Cup Julian Draxler eingenommen hat. Steffen, Draxler bei Paris ja nicht immer erste Wahl, auch in den wichtigen Spielen in der Champions League dann auch manchmal sehr spät gekommen. Wie siehst du seine Position bei Löw? Löw hat ihn ja neulich am Rande einer ZDF-Übertragung zumindest ja gelobt, ihm Mut gemacht und gesagt, der muss sich keine Sorgen machen.
Ja, das ist genau der Punkt, weshalb Julian Draxler ziemlich sicher im WM-Kader stehen wird, meiner Meinung nach, da er schlicht und ergreifend einer der Lieblinge von Löw ist, war ja auch beim Confed Cup Kapitän der Mannschaft. Und ja, wie du selbst gesagt hast, in Paris ist die Spielzeit ja unregelmäßig, er pendelt so ein bisschen von Startelf und Joker-Einsatz, aber gerade die wichtigen Spiele verfolgt er dann zunächst meist von der Bank aus und so fehlt es ihm natürlich ein bisschen an der Spielpraxis oder an dem Niveau, woran er anknüpfen müsste, um wirklich potenzieller Startelf-Kandidat in der Nationalmannschaft zu sein. Sein Gegenpart oder Konkurrent ist natürlich Julian Brandt, der in Leverkusen eine wirklich starke Saison spielt, mit dafür verantwortlich ist, dass Leverkusen überhaupt so weit oben mitspielt in der Bundesliga. 10 Scorerpunkte konnte er erzielen, aber sein Minuspunkt ist natürlich, dass er auf dem internationalen Niveau natürlich weniger Erfahrung als ein Julian Draxler hat und dementsprechend kommt es jetzt wirklich auf die Saisonendspurte der beiden an und auch wer sich jetzt in den Länderspielen besser präsentieren kann.
Und wo wir gerade bei Kreativspielern sind, machen wir doch gleich den Mann noch mit, der immer so ein bisschen negativ gesehen wird, obwohl er eigentlich immer relativ konstant gut auch spielen kann, aber durch seine Spielweise eben manchmal nicht so ins Auge fällt. Mesut Özil, wie siehst du seine Rolle bei Löw? Der hat ja eigentlich auch bei ihm Stein im Brett.
Ja, auch Mesut Özil ist einer, der unter Joachim Löw nahezu immer gesetzt ist, wenn es eine wichtige Partie ist, in der seine Stärken gebraucht werden. Negativ bewertet wird er natürlich oftmals, weil es den Anschein macht, dass er nicht der Kämpfer, der Beißer, der Kratzer ist, der dann auch mal einen Konter unterbinden kann, sondern meistens nach dem Ballverlust angeblich nur hinterher trabt. So macht es den Anschein, ob so ist, das kann Chris gleich bestimmt auch noch was zu sagen. Das ist ja einer der Verfechter der Özil-Kritik, aber meiner Meinung nach ist Özil ein Spieler, den wir bei der WM sehr gut brauchen können und werden und dementsprechend sollte er meiner Meinung nach auch definitiv gesetzt sein, einfach als Kreativspieler, den man mit seinen Qualitäten nicht im Kader hat ansonsten.
Chris, du bist ja als Gunner so ein bisschen vorbelastet.
Ja, das ist richtig, aber ich muss sagen, ich war auch schon vorher ein Özil-Fan, weil er einfach die einfachen Dinge so, also die einfachen Dinge so perfekt macht. Und er macht sehr viel unscheinbare Dinge auf dem Platz, die im ersten Moment gar nicht so wirklich auffallen. Da ist oft mal ein Pass vor dem Assist dabei, wie er die Räume erkennt. Das kann sonst keiner in der deutschen Nationalmannschaft. Und daher ist er für mich auch dieser Kleber zwischen Aufbauspiel und Sturm. Und er ist unverzichtbar für mich. Natürlich, wie Steffen gesagt hat, gibt es oftmals die Kritik, was seine Einstellung angeht und seinen Einsatz angeht. Klar, da ist er nicht ganz vorne dabei, grätscht nicht unbedingt jedem Ball hinterher. Allerdings haben sich auch die Kritiker da auch ordentlich drauf eingeschossen. Also bei Arsenal zuletzt hat er dort auch beachtliche Fortschritte gemacht, meiner Meinung nach. Und dafür ist er auch einfach nicht da. Er ist da, um die genialen Einfälle zu haben. Die genialen Einfälle resultieren meistens in sehr vielen Chancen. Und dafür ist er einfach auch bei Jogi Löw natürlich unantastbar.
Und geniale Momente, das kann auch von Leroy Sané kommen. Auf den freue ich mich unheimlich bei der WM, weil der hat so viel dazugelernt unter Pep Guardiola, Chris. Der ist richtig nochmal gewachsen in den 2 Jahren unter Pep.
Ja, du sagst es, also eine fantastische Entwicklung bei Manchester City, hat von Pep Guardiola einfach enorm viel dazugelernt, hat diesen Offensivfußball, den Guardiola praktiziert, komplett verinnerlicht und dadurch sein eigenes Spiel nochmal auf ein ganz neues Level gehoben. Für mich ist Sané auf jeden Fall ein Geheimfavorit, um so eine Art Shootingstar bei der WM zu werden. Und ich erwarte sehr viel von ihm und ich denke, er hat in der deutschen Nationalmannschaft natürlich auch die Unterstützung da, um seine Topleistung abrufen zu können. Und ja, wie du es auch gesagt hast, also Sané ist so der Spieler der DFB-Elf, wo ich mich am meisten drauf freue.
Also wirklich ein Überangebot an klasse Spielern da im offensiven Bereich, im Mittelfeld allgemein. Manu, was machen wir denn da mit jemandem wie Mario Götze? Der ist ja jetzt auch nicht nominiert worden. Nach einer doch recht schwankenden Saison in manchen Phasen wird natürlich auch immer sehr kritisch gesehen, weil man von ihm als Hochbegabten natürlich auch eine ganze Menge erwartet und er ja auch immerhin der Finaltorschütze von vor 4 Jahren war. Ist der jetzt komplett raus?
Nee, komplett raus ist auf gar keinen Fall, aber es kommt natürlich darauf an, wie er sich jetzt in den letzten Wochen präsentiert. Götze ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch mit seiner Technik, mit seiner Übersicht, mit seiner Kombinationsstärke im Offensivbereich helfen kann. Sei es jetzt, falls man als Alternative ein 4-3-3 auswählt, was ich zwar nicht glaube, aber Götze ist auch einer, der den Zehnerraum bespielen könnte, wenn Özil eine Pause bekommt. Das können zwar auch andere, aber Götze ist mit mir von der Fußballintelligenz her Özil schon relativ nah, aber natürlich ist es eine schwierige Saison für Götze. Für alle Dortmund-Spieler ist es eine schwierige Saison. Es gibt niemanden, der 100% konstant aus der Saison rausgeht beim BVB. Das könnte auch Götzes Problem werden. Wir haben es eben schon angesprochen, das Zentrum ist ziemlich dicht. Auch ein Goretzka kann mit seiner Physis etwas offensiver spielen. Man kann einen Gündogan etwas offensiver einsetzen. Also das wird sehr schwierig sein, Götze dort zu integrieren, wenn er nicht noch einen Formanstieg hat. Für mich immer noch ein fantastischer Fußballer. Sehr intelligent, sehr spielintelligent, sehr, wenn er in Topform ist, kann er auch wirklich der Mannschaft enorm weiterhelfen. Aber die Topform muss er jetzt in den letzten Wochen beim BVB auf jeden Fall zeigen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall ein Spieler sein wird, der in den vorläufigen Kader mitkommt. Aber dann wird es ein extrem harter Konkurrenzkampf, da werden sich die Spieler wegbeißen und da muss er auf jeden Fall drauf vorbereitet sein.
Chris, was ist mit Marco Reus? Der hat sich ja bisher immer verletzt, wenn es dann wirklich ernst wurde. Kurz bevor es zur WM, kurz bevor es zur EM ging, hat er sich verletzt. Diesmal ist er nicht dabei. Wird er nur geschont oder ist er auch aus der Verlosung erstmal raus? Wie lange will Löw sich da noch Zeit geben, da vielleicht zu überlegen?
Ja, ich denke, Jogi Löw geht da etwas behutsamer mit Marco Reus um, hat natürlich die lange Verletzungspause hinter sich, zuletzt auch wieder angeschlagen. Also ich denke, da ist man einfach nur vorsichtig. Marco Reus wird noch die Chancen bekommen, sich zu empfehlen. Und sollte er fit bleiben, was wir natürlich alle hoffen, gehe ich sehr stark davon aus, dass er letztendlich auch im Kader dabei sein wird, gerade auch, weil er ein Mann für die Außen sein kann. Und dort ist erstaunlich, ja, nicht wenig vorhanden, allerdings weniger als man auf den ersten Blick denkt. Das sind schon alles eher Spieler in der Offensive, die eher in der Zentrale zu Hause sind, beziehungsweise dort ihre großen Stärken haben. Und Reus hat zusätzlich natürlich auch noch die Erfahrung auf dem internationalen Niveau, sei es in der Champions League oder in der Nationalmannschaft, wenngleich es natürlich dort leider etwas weniger war, als wir alle hofften. Aber insgesamt hat Reus auch die Klasse einfach und deswegen denke ich, dass, wenn er fit bleibt, da kein Weg an seiner Nominierung vorbei geht. Und
dann haben wir was ich bei Reus noch entscheidend finde, ist, dass er von der Außenbahn halt einfach auch ein Abschlussspieler ist, dass er nicht jemand ist, der als Vorbereiter, als Kreativspieler wie Draxler und Brandt. Draxler ist natürlich auch einer, der mal den Abschluss suchen kann, aber Reus ist halt ein klar torerfolgsorientierter Spieler und wenn man sieht, dass Werner, der in Leipzig eher in der Zweistürmer in einem Zweistürmer-System agiert, hier viele Lücken reißen muss mit seinem Tempo, sehr viele Wege gehen muss und dann vielleicht auch nicht die Effizienz haben kann, die er gerne hätte, ist es wichtig, dass man mit Müller, der ins Zentrum gehen kann und mit Reus, der von den Außen Torgefahr mitbringt, dass man da einfach Optionen hat, auch für Torerfolge zu sorgen. Also das ist der Punkt, der für mich am klarsten auch für Marco Reus spricht, neben der individuellen Klasse.
Und Thomas Müller natürlich auch ein gutes Stichwort, Steffen, der kommt ja jetzt so langsam wieder in Tritt oder ist wieder in Tritt, nachdem er ja doch eine etwas schwierigere Phase dann auch erst bei den Bayern durchgemacht hat in der Nationalmannschaft, die es auch seit einem Jahr nicht mehr getroffen hat, aber der hat bei Löw sowieso auch einen Stein im Brett, der ist ebenfalls gesetzt, ist ja auch Vizekapitän hinter Manuel Neuer.
Ganz genau, also das vergangene große Turnier, die Europameisterschaft, war natürlich für Thomas Müller zum Vergessen, hat trotz vieler Großchancen nicht einen Treffer erzielen können. Ganz anders sieht's bei den Weltmeisterschaften aus, hat er jetzt in seinen beiden WM-Teilnahmen 10 Treffer erzielen können, jeweils 5 Tore gemacht und gerade in seiner Debüt-WM 2010 hat er auch den goldenen Schuh gewonnen. Aber du hast es gesagt, in der Nationalmannschaft an sich läuft es bei ihm nicht ganz so rund. Letztes Tor war gegen Aserbaidschan im März letzten Jahres. Das ist einiges an Zeit her. Natürlich war er zwischenzeitlich verletzt und fiel aus oder war dann halt auch nur, in Anführungszeichen, nur mal Vorlagengeber. Aber am Vizekapitän führt kein Weg vorbei, gerade über die Rechtsaußenposition, die er im DFB-Dress bekleidet. Ist meiner Meinung nach kein Ersatz, der seine Qualitäten oder sein Verständnis, Fußball zu spielen, ist da keiner, der das ersetzen kann oder kompensieren kann. Und er ist ein großer Bestandteil der Nationalelf und wird dementsprechend auch wahrscheinlich wieder jede Minute machen.
Was ist mit André Schürrle? Ist der völlig aus der Verlosung und auch aus der Versenkung letztlich oder in der Versenkung verschwunden, was Jogi Löw angeht?
Also ich denke mal, André Schürrle, der hat natürlich so in Dortmund jetzt so eine kleine Wiederauferstehung, war so einer der wenigen Lichtblicke in der Krise, die sie hatten, war dann hin und wieder mal Torschütze, aber alles in allem ist es natürlich ein Negativbild, die Zeit, seit er in Dortmund ist, und dieses Negativbild wirkt sich halt einfach auf seine Nationalmannschaftskarriere aus. Er war, obwohl er bei der WM 2014 wirklich als Joker stets zuverlässig getroffen hat, war er dennoch nie einer der Spieler, bei dem man das Gefühl hatte, dass es einer, der von Anfang an für Wirbel sorgen kann, der die Nationalmannschaft weiterbringt. Und dementsprechend hat Löw sich dann wohl einfach gegen ihn entschieden und ich sehe auch nicht kommen, dass er zur WM reisen wird. Dafür müsste schon einiges an Verletzungspech bei den Gesetzten auftreten und er müsste noch einiges an Leistung steigern, um wieder ins Blickfeld zu geraten.
Und dann ist ja noch die große Frage, lässt Löw mit Mittelstürmer spielen? Wenn ja, mit wem? Gibt's ja drei Leute, die da auf dem Posten zumindest sich gute Chancen ausrechnen. Das ist zum einen Mario Gomez, das ist zum anderen natürlich auch der gute Sandro Wagner vom FC Bayern und das ist Timo Werner natürlich von RB Leipzig. Chris, wie siehst du die Position dort vorne im Zentrum? Wird sie zum Tragen kommen? Und wenn ja, wer wird's und was bleibt mit den anderen?
Ja, das ist für mich eine ganz spannende Frage. Ich denke, das könnte auch sehr davon abhängen, wer der Gegner ist. Spielt man mit der Werner-Variante, also eine schnelle Sturmspitze, oder eher mit diesem Brecher im Sturm, wie Gomez oder Wagner. Und deswegen wird Werner auf jeden Fall mitfahren, das ist klar. Und dann ist eben die Frage, nimmt er Wagner und Gomez mit oder nur einer der beiden? Und wenn, dann wen? Gomez spielt natürlich auch seit seinem Wechsel zu Stuttgart wieder eine sehr gute Saison, hat natürlich auch Erfahrung in der deutschen Nationalmannschaft. Wagner ist natürlich umstritten irgendwo, aber für mich auch ein sehr, sehr guter Mittelstürmer. Ich denke, die Kritik an Wagner im Umfeld hat oft eher persönliche Gründe, denn wenn man Wagner mal beim Fußballspielen zuschaut, ich finde, in Deutschland gibt es derzeit keinen Stürmer, der viel besser mit dem Rücken zum Tor agiert wie er. Er ist sehr spielintelligent, etwas, was man auf dem ersten Blick auch nicht dachte, und könnte daher heimlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Löw werden in der Nationalmannschaft. Und daher muss er für mich auf jeden Fall mit, hat daher auch für mich die Nase knapp vor Gomez vorne, aber insgesamt wird es wohl immer der Tag entscheiden, die Taktik entscheiden und der Gegner entscheiden, ob Löw mit einem Werner spielt oder mit einem Stoßstürmer wie Wagner oder Gomez.
Manu, was glaubst du in der Stürmerfrage, Gomez oder Wagner?
Ganz schwer, das werden die letzten Wochen auch entscheiden, das kann ich jetzt zum hundertsten Mal sagen heute. Ich denke, dass für Gomez spricht, dass er die Turniererfahrung einfach hat, dass er in der Nationalmannschaft mehr erlebt hat als Wagner, dass er da ein bisschen ja auch gelassener mit der Situation umgeht, wenn er im Sturm auf der Bank sitzt. Ich glaube, dass auch das Lars Stindl kein Thema ist, obwohl er jetzt nominiert ist. Meine Idealvorstellung im Sturm würde ja eigentlich Max Kruse beinhalten, aber der hat sich ja mit, das ist ja kein Thema. Kruse, ein Stürmer wie Gomez und Werner wäre für mich eigentlich ideal von der Zusammensetzung her. Ich finde Kruse spielt auch eine herausragende Saison in Bremen. Aber das hat sich dann erledigt und ich denke, dass wenn die Frage Wagner oder Gomez auftritt, es für beide Argumente gibt, aber Gomez vielleicht aufgrund der Erfahrung ein Tick vor Wagner ist. Was die Torquote angeht und die Arbeit gegen den Ball ist beides relativ ähnlich dementsprechend. Also kann er da eigentlich keine großen Fehler machen.
Das ja, ich finde ja noch ein Aspekt, ja. den man dann ja noch beachten sollte, ist, dass Wagner natürlich vom Charakter her ist, was man immer so aus dem Umfeld hört, dass er dann doch auch in der Nationalmannschaft eher unbeliebt ist, weil er natürlich eines der Ecken und Kanten hat und da sich nicht alles gefallen lässt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch bei einem harmoniebesinnten Joachim Löw mehr zu Mario Gomez tendieren lässt, da der auch, sollte es dann ein Bankplatz sein oder sollte man mal harsche Worte kommen lassen, dass der damit besser umgehen kann als beispielsweise in Sandro Wagner.
Andererseits hat Wagner jetzt seit Bayern Umfeld. Für mich etwas ist, was der deutschen Nationalmannschaft irgendwie auch gut tun würde. Ich denke auch, dass ein Sandro Wagner sich durchaus bewusst ist, dass er sich in der Nationalmannschaft ein bisschen mehr unterzuordnen hat als im Vereinslevel. War auch bei Hoffenheim ein absoluter Führungsspieler, hat immer die Mitspieler gut mitgerissen, hat man oft auf dem Platz erkannt. Aber klar, Löw hat da seine Favoriten und manchmal scheint er da ein bisschen mehr auf Homogenität zu setzen als jemanden, der mal sagt, was nicht passt. Und da gebe ich dir recht, deswegen, das könnte durchaus gegen Wagner sprechen.
Andererseits hat es ja beim Confed Cup auch funktioniert und Wagner hat seine Bayern-Gruppe um ihn rum, also kann natürlich auch dann wieder dafür sprechen, dass dann eben die Bayern-Lobby, es gab es ja in verschiedenen Turnieren auch schon, dass dann eben auch so das Gros der Spieler aus einem Verein dann letztlich auch ein kleines Mitspracherecht hat. Seht ihr diese Blockbildung bei Löw auch, dass da auch so viel Mitspracherecht kommt?
Nicht nur, also es spielt eine Rolle, klar, wenn man sich im Verein kennt und wenn man da schon als Einheit ins Turnier geht, aber das ist... Das würde jetzt bei einem Spieler mehr oder weniger, das spielt für mich keine große Rolle. Also vor allem kennt Mario Gomez die meisten Bayern-Spieler, mit dem einen oder anderen hat er noch zusammengespielt. Also das spielt für mich keine große Rolle. Insgesamt schon, aber bei der Personalie jetzt nicht.
Abschließend noch die Frage, in eurer Meinung, viele Experten sagen, der Kader jetzt, der ist noch mal besser als das, was wir 2014 aufgeboten gekriegt haben von Jogi Löw. Wie steht ihr dazu und was für Ambitionen kann man daraus ableiten? Manu, vielleicht fängst du an.
Ich denke, dass wir haben mehr Optionen als 2014. Also der Kader ist ein bisschen breiter, wir haben ein bisschen mehr Möglichkeiten zu variieren. Der 2014er Kader war schon sehr, sehr gut, aber es sind jetzt halt nochmal viele junge Spieler nachgekommen und eben Spieler wie Groß oder Müller haben gerade Groß hat noch den einen oder anderen internationalen Titel mitgenommen seitdem. Es sind alle ein bisschen reifer geworden. Die Form gerade bei wichtigen Spielern wie Boateng, der jetzt in den letzten Jahren eher nicht so eine Topform hatte, ist auch wieder da. Boateng ist jetzt länger verletzungsfrei. Özil ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem es bei Arsenal am Anfang der Saison auch ein paar Probleme gab. Sané ist ein Spieler, der selbst wenn er als Joker eingesetzt wird, es ist unglaublich, einen solchen Spieler als Joker zu haben. Ich glaube, Spieler dieser Klasse auf der Bank, das haben außer uns vielleicht noch Spanien, Frankreich und Brasilien zum Teil. ich denke, dass wir da auf alles gerüstet oder für alles gerüstet sind. Ich kann durchaus, ja, ich kann der Mannschaft durchaus zutrauen, dass sie den Titel verteidigt, aber da muss bei einer WM so viel zusammenpassen. Stand jetzt würde ich mal sagen, je nachdem, wer kommt, Halbfinale sollte auf jeden Fall drin sein.
Steffen, wie siehst du es?
Ich sehe das ganz ähnlich. Also gerade, was Manu auch gesagt hat, die Breite des Kaders ist natürlich ein enormer Vorteil gegenüber auch von vor 4 Jahren. Die damaligen Größen im Kader, die jetzt zurückgetreten sind, konnten meiner Meinung nach, oder da wurden die Lücken gut geschlossen, ein Hummels, ein Boateng, ein Kroos, das sind alle Spieler, die aufgrund ihrer Erfahrung und auch aufgrund ihres Erfolgs die Jungen an die Hand nehmen können und ganz genau wie Manu das gesagt hat, ein Leroy Sané ist das, worauf man sich, glaube ich, freuen kann, dass der jetzt auch wirklich mal auf der richtig, richtig großen Bühne sich beweisen kann, was er auch vom Pep Guardiola-Fußball mit einbringen kann, wird natürlich spannend zu sehen sein und dementsprechend schließe ich mich da Manu ganz an. Das Halbfinale sollte nicht nur drin sein, sondern das muss eigentlich erreicht werden. Dazu heißt es ja nicht umsonst, wenn du den Pokal holen willst, musst du jeden schlagen.
Chris, wenn man da jetzt nochmal gegenhält, dass zum Beispiel jemand wie Sami Khedira ja seinen Leistungszenit wahrscheinlich nicht mehr so ganz erreicht, fällt das groß ins Gewicht oder heben die anderen das alle auf?
Ja, ich denke, die anderen heben das auf jeden Fall auf. Du hast deine Leistungsträger, im Großen und Ganzen sind die alle jetzt auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karrieren, also mit 28, 29, da sind schon ein paar dabei, vielleicht auch noch 1-2 Jahre jünger. Und diese Spieler haben auch noch diesen WM-Titel im Rücken. Sie haben die Erfahrung, ein so großes Turnier einfach auch zu gewinnen. Sie wissen, worauf es ankommt, so ein Turnier zu gewinnen. Und dazu hast du dann noch diese so einen Durchstarter wie beispielsweise Leroy Sané, der von diesen Spielern eben auch geführt wird. Also insgesamt ist der Kader für mich besser als 2014 und daher sollte auch das Halbfinale absolut das Ziel sein. Man kann nie davon sprechen, dass das Finale ein Muss ist oder der Titel ein Muss ist. Dazu passiert bei einer WM einfach zu viel, dazu ist auch zu viel Konkurrenz. Aber ich denke, mit diesem Kader sollte man das Halbfinale auf jeden Fall erreichen.
Also wir sind gespannt, werden das abwarten, werden natürlich dann auch, wenn die endgültige Nominierung stattfinden wird, dann auch nochmal den Gegenkader quasi aufstellen hier bei uns bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Jetzt werden wir erstmal die Länderspiele uns dann anschauen gegen Spanien am Freitag und gegen Brasilien am Dienstag und dann sicherlich da auch nochmal Bilanz ziehen hier bei uns auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an die Kollegen von 90 Plus. Danke, Jungs.
Danke.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.